Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 1 bis 60. Stephanus, ein geisterfüllter Jünger Jesu, ein gutes Vorbild für uns. So ist mein Thema. Als die sieben herausgesucht worden sind, um diesen Dienst für die Witwenversorgung zu übernehmen, haben die Apostel gesagt, drei Kriterien müssen sie erfüllen. Könnt ihr mir helfen? Das ist jetzt keine Schulaufgabe, ja, aber könnt ihr mir helfen, die drei Kriterien? Sagt ruhig, wenn euch was einfällt.
Mann, eine Frau oder eine verheiratet.
Ja, das steht im Timotheusbrief, das ist auch ein wichtiges Kriterium, aber das ist bei der Auswahl der sieben nicht genannt worden, jedenfalls nicht aufgeschrieben worden, wobei die meisten wahrscheinlich Mann einer Frau waren, ja, weil das einfach im Judentum selbstverständlich ist, ja, zu heiraten. Es gibt Ausnahmen, wenn man die Begabung dazu hat, aber sonst ist es, die haben ein Verständnis von der Schrift her, zu heiraten, ja. Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Punkt.
Tadelloses Leben,
es ist bei mir übersetzt mit ein guter Ruf. Ein guter Ruf war das erste Kriterium.
Voll Geist und Weisheit.
Voll Geist und Weisheit, Kurt, super. Die zwei Kriterien sind noch dazu genannt worden. Und ich hatte ja da kurz so gesagt, ja, die Essensverteilung zu übernehmen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir auf dem Niveau leben. Ja, sage ich mal, versteht ihr, was ich meine? Ja, nehme ich mich genauso mit hinein. Ja. Das war ein eher, könnte man vorrangig so sagen, materieller Dienst. Natürlich nicht nur, ja, die sind ja ständig den Menschen auch begegnet, die hilfsbedürftig sind und auch denen, die was gebracht haben. Ja, du musst ja auch sozusagen mit den Menschen liebevoll umgehen, weise umgehen. Und ja, also finde ich schon sehr lehrreich für uns, dass es gut ist, einen guten Ruf zu haben, wenn wir einen Dienst machen, erfüllt sind vom Heiligen Geist und in der Weisheit wachsen. Weisheit, dort wo in meinem Leben mir Weisheit gemangelt hat, habe ich die größten Fehler gemacht. Die teilweise dann auch wirklich enorme Auswirkungen hatten. Also Weisheit, das ist so ein Elixier Gottes, das unser Leben uns hilft, einfach erfolgreich zu gestalten. Ja. Es ist gut, voll Geistes zu sein, das ist überhaupt, sage ich mal, die Grundlage. Sonst wächst ja geistlich gar nichts. Aber allein voll Geistes zu sein, da macht man noch manche Dummheiten. Ja? Mit bestem Willen und überschüssigen Vorstellungen. Ja? Die Weisheit, die kommt erst Stück für Stück durch die Herausforderungen im Leben. Aber sie kommt schneller, wenn man das Wort Gottes liest. Du kannst nämlich Weisheit auch lernen von dem Leben anderer, wo sie uns aufgeschrieben ist. Dann sind wir nicht nur darauf angewiesen, sozusagen unsere Weisheit wachsen zu lassen mit Trial und Error. Ja, das geht langsam dann und hat immer wieder starke Abstürze. Ja, also wenn ich nur sozusagen von Erfahrung, ich mache wieder eine neue Erfahrung, klappt es nicht. Ja. Du kannst schneller vorwärts gehen, wenn du die Worte Gottes lernst, kennst, wie man sich in bestimmten Lebensbereichen einfach verhält. Gottes Gebote, Gottes Weisungen, Gottes Vorbilder, die er uns gegeben hat, sind dafür da, dass wir in der Weisheit wachsen, wie wir unser Leben gestalten, in der Kraft des Heiligen Geistes. So einer war dieser Stephanus. Nun, auch er ist ein Lernender gewesen und nicht perfekt, ganz klar. Wir befinden uns immer noch in den Anfangsjahren der Gemeinde. Also so lange erfüllt mit dem Heiligen Geist war jetzt der Stephanus auch noch nicht. Ja, der war ganz bestimmt noch keine 20 Jahre erfüllt mit dem Heiligen Geist und reif unterwegs. Ich kann euch das Jahr nicht genau sagen, das ist sozusagen, aber ich sage jetzt mal, ich schätze jetzt mal, vielleicht ist die Gemeinde 5 Jahre alt, seit Pfingsten. Also wir haben doch eigentlich gute Voraussetzungen. Wir können meistens länger im Dienst bleiben als Stephanus. Sein Weg ging dann schnell rapide zu Ende. Von ihm wird uns deswegen auch so intensiv berichtet, jetzt in diesen Versen, weil er ein Vorbild ist im Zeugnis für Jesus. Ein mutiges, ein geisterfülltes, auch ein weises Zeugnis, das aber tragisch mit seiner Ermordung endet. Er ist der Erste, der um des Zeugnisses für seinen Herrn Jesu ermordet wurde. Der erste Christ, der ermordet worden ist. Und deswegen wird es uns aufgeschrieben, damit wir ein Vorbild haben, damit wir aber auch wissen, es kann uns das Leben kosten, wenn wir Zeugnis ablegen für Jesus. Es kann uns Nachteile bringen. Im schlimmsten Fall kann es uns das Leben kosten. Und es sind viele, ich glaube wahrscheinlich Millionen, diesen leidvollen Weg seither gegangen, dass sie ermordet worden sind um Jesu Willen. Die gemartert worden sind, gar nicht zusätzlich mitgezählt. Gott sei Dank ist es trotzdem nicht das Schicksal für jeden Christen. Ja. Aber ja, es kann einfach dazugehören. Ich gehe mit euch diese Verse durch und dann sehen wir einfach, was Gott dadurch spricht und was er uns am Ende dazu auch einfach noch mitgeben will. Da fragte der hohe Priester den Stephanus, ist das so? Ist es so? Stimmen diese Anklagen, die diese Leute, die extra dafür gewonnen worden sind, falsche Aussagen zu machen, Verdrehungen, das haben wir das letzte Mal gesehen. Sie haben ja bestimmte Argumente, die tatsächlich sozusagen von Stephanus gebracht worden waren, einfach nur ein bisschen verdreht, ja, und dadurch diese Anklagen erhoben. Und der hohe Priester, der sagt, ist das so? Stephanus nimmt jetzt die Gelegenheit, er steht ja nicht irgendwo, er steht vor dem Hohen Rat. Dorthin haben ihn seine Gegner, seine Feinde geschleppt. Er ist jetzt im Tempelbereich, dort wo sich der Hohe Rat trifft. Dorthin haben sie ihn geschleppt. Und der Stephanus, der sagt sich jetzt, geleitet vom Heiligen Geist, jetzt lege ich euch nochmal dar, wer dieser Jesus ist, dass er wirklich der Messias ist. Da fragte der Hohepriester, ist das so? Stephanus aber sprach, liebe Brüder und Väter, er spricht diese Leute, hohe Priester, Gesetzeslehrer, ich weiß nicht, wer alles, dort war sicher nicht der ganze Hohe Rat, weil es war ja eine spontane Sache. Ja, die Leute, die ihn gefasst haben, die haben ihn spontan zum Hohen Rat geschleppt. War mit Sicherheit nicht der ganze Hohe Rat, also das ganze Synhedrion war da nicht versammelt, denn da kamen ja aus ganz Israel Leute dazu. Ja. Und der sagt, liebe Brüder und Väter, warum sagt er zu denen Brüder und Väter? Sind es geistlich seine Brüder und Väter? Geistlich nicht, aber leiblich schon. Sie sind alle Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Sie sind Brüder und die Älteren spricht er ehrfürchtig mit Väter an. Ja. Hört zu, sagt er, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Also der Abraham, sagt er, der ist umgezogen, weil Gott ihn berufen hat. Ihr wisst es alle. Er fängt jetzt an mit der Heilsgeschichte, mit der Geschichte, die Gott mit dem Volk Israel bisher gegangen ist. Und es beginnt eben mit Abraham. Ja, Abraham ist der Stammvater Israels. Und als der Vater von Abraham gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber, von Haran, in dies Land, in dem ihr nun wohnt. Also letztlich in dem, was dann Israel geworden ist. Aber er gab ihm kein Erbteil darin, auch nicht einen Fußbreit, und verhieß ihm, er wolle es ihm und seinen Nachkommen zum Besitz geben, obwohl er noch kein Kind hatte. Denn so sprach Gott, seine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem fremden Lande und man wird sie knechten und misshandeln 400 Jahre lang. Aber das Volk, dem sie als Knechte dienen werden, will ich richten, sprach Gott, und danach werden sie ausziehen und mir dienen an dieser Stätte. Ist das eine tolle Prophetie, ja, die Gott dem Abraham hier gemacht hat? Oder? Deine Nachkommen, ja, die werden 400 Jahre lang in einem fremden Land leben und da werden sie auch noch versklavt werden. Also das ist ja eine klasse Vorhersage. Wisst ihr, was ich am Abraham seine Stelle gemacht hätte? Vielleicht Verhütungsmittel genommen, ja. Ich will doch nicht, dass meine Nachkommen in einem fremden Land wohnen und dann noch versklavt werden, oder? Man kann es aber auch anders sehen als ermutigende Prophetie. Nämlich, diese Sklaverei, die wird vorübergehen. Und in Kanaan werden sie Gott dienen, heißt es da drin in der Prophetie danach. Und das ist eigentlich, warum Gott das dem Abraham gesagt hat, weil dann die Nachkommen von dieser Prophetie profitiert haben. Die konnten nachlesen und es war dann schon aufgeschrieben, 400 Jahre. Und dann wird Gott unser Schicksal wenden. Ja, wenn du mitten in Ägypten gerade drinnen lebst und Tag für Tag Sklavenarbeit machst, dann ist es natürlich nicht so einfach, daran festzuhalten, dass das irgendwann zu Ende sein wird und vor allem, wenn du vielleicht in einer der ersten Generationen der Versklavung bist und es vielleicht noch 100 Jahre dauert. Aber es ist die Hoffnung, der Glaube, der dadurch aufgerichtet wird, das wird kommen. Ja. Übrigens hier einen Vergleich. Ich bin überzeugt, genau aus demselben Grund haben die Propheten und Jesus selbst Endzeitreden gehalten und haben die Zeichen vorhergesagt. Nicht, um uns Angst zu machen, sondern um zu sagen, das wird kommen. Ich weiß das schon, ich bin der Herr, ich weiß das schon. Ich werde nicht überrascht sein. Ich werde mit euch da durchgehen. Und die Prophetie in der Schrift endet ja mit dem Sieg Jesu. Am Ende wird Jesus kommen und in dem Bild vom neuen Jerusalem alles neu machen. Das ist der Grund aber, warum uns das vorhergesagt worden ist. Damit wir Glauben fassen können. Wissen, es wird nicht schief gehen. Es wird am Ende der Sieg davon getragen. Das steht schon fest. Und genau das Gleiche, deswegen hat Gott dem Abraham das vorhergesagt. Ja. So, der Stephanus geht weiter. Und Gott gab ihm den Bund der Beschneidung und so zeugte er Isaak und beschnitt ihn am achten Tage und Isaak den Jakob und Jakob die 12 Erzväter. Und die Erzväter wurden neidisch auf Josef und verkauften ihn nach Ägypten. Aber Gott war mit ihm und er rettete ihn aus aller seiner Bedrängnis und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten. Der setzte ihn zum Regenten über Ägypten und über sein ganzes Haus. Es kam aber eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan und eine große Bedrängnis und unsere Väter fanden keine Nahrung. Jakob aber hörte, dass es in Ägypten Getreide gebe und sandte unsere Väter ein erstes Mal. Und beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. So wurde dem Pharao Josefs Herkunft bekannt. Josef aber sandte aus und ließ seinen Vater Jakob holen und seine ganze Verwandtschaft, 75 Menschen. Und Jakob zog hinab nach Ägypten und starb, er und unsere Väter. Und sie wurden nach Sichem herübergebracht und in das Grab gelegt, das Abraham für Geld gekauft hatte, von den Söhnen Hamors in Sichem. Als nun die Zeit der Verheißung nahte, die Gott dem Abraham zugesagt hatte, wuchs das Volk und mehrte sich in Ägypten, bis ein anderer König in Ägypten aufkam, der nichts wusste von Josef. Er ging mit Hinterlist vor gegen unser Volk und misshandelte unsere Väter und ließ ihre neugeborenen Kinder aussetzen, damit sie nicht am Leben blieben. Zu der Zeit wurde Mose geboren und er war ein schönes Kind vor Gott und wurde 3 Monate ernährt im Hause seines Vaters. Als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharao auf und zog ihn auf als ihren Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Als er aber 40 Jahre alt wurde, gedachte er, nach seinen Brüdern, den Israeliten, zu sehen und sah einen Unrecht leiden. Da stand er ihm bei und rächte ihn, dem Leid geschah und erschlug den Ägypter. Er meinte aber, seine Brüder sollten's verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung bringe, aber sie verstanden's nicht. Der Stephanus, nach unserem Gefühl, holt weit aus. Ja. Beschreibt, was da in Ägypten vor sich gegangen ist, der Mose, was er dann gemacht hat. Aber warum macht er das? Seine Brüder erkannten ihn nicht, dass er ihr Messias ist. Dass der Mose der Erretter ist. Sie erkannten ihn nicht. Ja. Was will der Stephanus damit sagen? Seinen Zuhörern, genauso geht es mit dem Jesus. Das haben die auch genau verstanden. Ja. Das haben die ganz genau verstanden. Und am nächsten Tag kam er zu ihnen, als sie miteinander stritten, und ermahnte sie, Frieden zu halten, und sprach: Ihr Männer, ihr seid doch Brüder, warum tut einer dem anderen Unrecht? Der aber seinem Nächsten Unrecht getan hatte, stieß ihn von sich und sprach: Wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Mose aber floh wegen dieser Rede und lebte als Fremdling im Land dem Midian. Dort zeugte er 2 Söhne. Als 40 Jahre vergangen waren, erschien ihm in der Wüste am Berge Sinai ein Engel in einer Feuerflamme. In einer Feuerflamme im Dornbusch. Da Mose das sah, wunderte er sich über die Erscheinung. Als er aber hinzuging zu schauen, geschah die Stimme des Herrn zu ihm: Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Mose aber fing an zu zittern und wagte nicht hinzuschauen. Da sprach der Herr zu ihm: Zieh die Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliges Land. Ich habe gesehen das Leiden meines Volkes, das in Ägypten ist, und habe sein Seufzen gehört und bin herabgekommen, es zu erretten. Und nun komm her, ich will dich nach Ägypten senden. Diesen Mose, den sie verleugnet hatten, also die anderen Israeliten, ja, oder nicht alle, aber symbolhaft sozusagen der eine, der ihn von sich gestoßen hat, als sie sprachen: Wer hat dich als Aufseher und Richter eingesetzt? Den sandte Gott als Anführer und Befreier durch den Engel, der ihm im Dornbusch erschienen war. Dieser Mose führte sie heraus und tat Wunder und Zeichen in Ägypten, im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre lang. Stephanus verdeutlicht ihnen, was dieser Mose getan hat. Er ist missverstanden worden von den eigenen Brüdern. Er hat aber die Errettung gebracht. Er hat sie herausgeführt aus Ägypten, aus der Gefangenschaft. Und er tat Wunder und Zeichen. Und er sagt es nicht, weil er genau weiß, seine Zuhörer verstehen das ganz genau: Niemand hat solche Zeichen und Wunder getan wie unser Herr Jesus, als er zu Dienst in Israel war. Und das haben die ganz genau verstanden. Ja. Die haben ganz genau verstanden, der Stephanus malt uns jetzt vor Augen, dass dieser Jesus, den er verkündigt, den Zehntausende mittlerweile in Jerusalem verkündigen, das ist der Mose. Der ist wie der Mose. Der ist Erretter, der ist der Messias. Ja. Er hat Wunder und Zeichen getan wie niemand sonst. Dann geht er weiter. Dies ist der Mose, der zu den Israeliten gesagt hat: Einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Dieser ist, der in der Gemeinde in der Wüste stand zwischen dem Engel, der mit ihm redete auf dem Berg Sinai, und unseren Vätern. Er empfing Worte des Lebens, um sie uns weiterzugeben. Mose hat eine Verheißung bekommen, ein prophetisches Wort von Gott: Ich werde aus deinen Brüdern, aus den Israeliten, einen wie dich berufen, erwecken. Auf ihn sollt ihr hören. Dieser ist, der damals schon sozusagen der Mittler war zwischen Gott und dem Mose. Da war Jesus zwar noch nicht als Mensch, aber als Bote Gottes schon unterwegs. Das heißt es auch, was da steht. Und auf ihn sollen sie hören, die Israeliten, so wie sie auf Mose hören sollten. Klingel, 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 das haben die Zuhörer ganz genau verstanden. Wir sollen auf diesen Jesus hören, meint der Stephanus. Das ist dieser verheißene Prophet, der wie Mose ist. Übrigens, da kommt dieses Wort, was der Apostel Paulus im 1. Timotheus da schreibt, in 2,5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Er ist dieser Mittler. Ja, und er war tatsächlich schon, wenn ihr das Alte Testament mal darauf hin lest, wo Boten Gottes, oft mit Engel Gottes übersetzt, aber oft heißt es Bote Gottes. Und da ist eigentlich schon der Messias unterwegs. Wie gesagt, noch nicht als Mensch gewordener, sondern, sage ich jetzt mal, in der Erscheinung als Mensch. Ja? Die sind ja tatsächlich auch rumgelaufen, ja? Diese Boten Gottes. Ja? Ihm wollten unsere Väter nicht gehorsam werden. Dem Mose wollten sie nicht gehorsam werden. Okay, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich in ihrem Herzen wieder Ägypten zu und sprachen zu Aaron, mache uns Götter, die vor uns hergehen, denn wir wissen nicht, was diesem Mose, der uns aus dem Lande Ägypten geführt hat, widerfahren ist. Stephanus sagt auch hier wieder, ihm wollten sie nicht gehorchen, dem Mose, dem Messias, dem Vorbild für den Messias. Mose ist ja sozusagen wirklich ein ganz mächtiges Vorbild für den eigentlichen Messias. Und das wussten die natürlich auch, ja. Und sie wollten ihm nicht gehorchen. Stephanus sagt es nicht, aber genau so verhaltet ihr euch heute Jesus gegenüber dem Messias. Ja, das steht hier unausgesprochen mit drinnen. Und sie machten zu der Zeit ein Kalb und opferten dem Götzenbild und freuten sich über das Werk ihrer Hände. Aber Gott wandte sich ab und gab sie dahin, sodass sie dem Heer des Himmels dienten, wie geschrieben steht im Buch der Propheten. Habt ihr vom Hause Israel die 40 Jahre in der Wüste mit Schlachtopfern und Gaben dargebracht? Habt ihr das Gott dargebracht? Nein, ne? Ihr trug das Zelt Molochs umher und den Stern eures Gottes Refan, die Bilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten. Und ich will euch wegführen bis über Babylon hinaus. Das ist ein Wort, was Gott dem Propheten Amos gegeben hatte, wo er das Volk Israel zu seiner Zeit anspricht und sagt, wie habt ihr euch denn Gott gegenüber verhalten in der Wüste? Ja? Ihr wart so störrisch, habt Götzenbilder gemacht, ja? Und zwei Beispiele nennt Amos hier. Und auch hier wieder, die hören natürlich ganz genau, sie sind damit gemeint. Sie machen das heute genauso. Sie sind genauso störrisch wie das Volk Israel in der Wüste. Und in diesem Wort, was Stephanus hier bringt aus dem Propheten Amos, ist natürlich auch ein Gerichtswort mit dabei, wo Gott schon ankündigt, ich werde euch zerstreuen, über Babylon hinaus. Und das klingelt natürlich in den Ohren des Hohen Priesters und aller, die damit zuhören. Die hören ganz genau, aha, der meint, auch uns wird so ein Gericht treffen. Ja. Und es hat nicht mehr viele Jahrzehnte gedauert, ist es eingetreten. Ja. Jesus hatte es schon vorhergesagt. Dann wurden sie durch die Römer über Babylon hinaus in alle Welt zerstreut. Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er, also von Jesus ist da die Rede in Lukas 19, 41 bis 44. Und als Jesus nahe hinzukam und die Stadt Jerusalem sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient, aber nun ist vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir, und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Ein Gerichtswort des Herrn Jesus über Jerusalem, das dann 70 nach Christus genauso wörtlich eingetroffen ist. Und natürlich in den Anklagen, ja, haben wir schon gesehen, ja, der Jesus, der will den Tempel zerstören, ja. Die kannten natürlich auch die Predigten, was in der Gemeinde geheilt worden sind. Ja. Versteht ihr? Die wussten auch von solchen Worten. Und die haben das natürlich in diesen Anklagen mit reingebaut gehabt. Es hatten, Stephanus geht weiter, es hatten unsere Väter die Stiftshütte in der Wüste, wie es angeordnet hatte, der zu Mose redete, dass er sie machen sollte nach dem Vorbild, das er gesehen hatte. Diese übernahmen unsere Väter und brachten sie mit, als sie unter Josua das Land der Völker in Besitz nahmen, die Gott vertrieb vor dem Angesicht unserer Väter bis zur Zeit Davids. Also die haben die Stiftshütte ja gebaut in der Wüste, nach dem Vorbild Gottes, haben sie dann mit ins Land Kanaan reingenommen. David fand Gnade bei Gott und bat darum, dass er eine heilige Stätte finden möge für das Haus Jakob. Salomo aber baute ihm ein Haus. Jetzt geht er auf diese eine Anklage ein, dass sozusagen Gott nicht in Tempeln wohnt. Ja. Natürlich letztlich auch nicht im Tempel in Jerusalem in dieser Weise, dass er nur dort wohnen würde. Ja. Das hat Stephanus mit Sicherheit auch in seinen Predigten dargelegt, dass Gott viel größer ist. Und das nimmt er jetzt mit rein in seine Argumentation. Salomo aber baute ihm ein Haus, aber der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Und jetzt begründete er das schriftgemäß, wie der Prophet spricht in Jesaja 66, 1 bis 2. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen, spricht der Herr? Oder was ist die Stätte meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Also mit einem Schriftwort begründet Stephanus und widerlegt diese Anklage, ja, dass er sozusagen den Tempel gering achten würde. Ja. Die Gemeinde hat natürlich verkündigt, dass Gott nicht nur im Tempel wohnt, sondern dass er letztlich durch den Geist Gottes in Menschen wohnt, die ihn aufnehmen. Und ja, das ist natürlich eine Kritik, die denen, die im Tempel sozusagen die Herren sind, dort auch gut verdienen. Ja. Das sind ganz menschliche Bedürfnisse, die da verteidigt werden. Ja. Geschieht bis zum heutigen Tag. Ja. Ihr halsstarrig und unbeschnitten an Herzen und Ohren, sagt Stephanus jetzt seinen Zuhörern, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist wie eure Väter so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt's nicht gehalten. Ich habe mich gefragt, Stephanus, musst du das unbedingt so deutlich sagen? Ja. Ja. Die haben es doch schon kapiert gehabt. Ja? Also nee, kapiert haben sie es nicht gehabt. Die wussten, was er meint. Ja? Aber Stephanus, geleitet vom Heiligen Geist, will keine Unklarheiten lassen. Er sagt, ja, er spricht ihre Haltung, ihre falsche Haltung, ihre Feindseligkeit Jesus gegenüber deutlich an. In dieser Situation. Ich sage nicht, dass wir das immer und überall so machen sollen, aber hier ist er vor Gericht gezerrt. Er weiß, dass es letztlich jetzt um Leben und Tod geht. Ja. Er spürt diesen Hass. Und er möchte, dass sie wissen, dass sie auf dem falschen Dampfer sind und umkehren müssen, wenn sie das wollen. Deswegen spricht er so klar an. Manches Mal, ihr Lieben, müssen wir in aller Liebe, die Stephanus hier sicher hatte, aber trotzdem auch deutlich sein. Sonst versteht mancher nicht den Ernst seiner Situation. Stephanus hat den Weg Gottes mit dem Volk Israel aufgezeigt, hat lange ausgeholt, um eben drei Argumente zu belegen. Erstens, der messianische Prophet wie Mose, der ist gekommen. Er ist jetzt da gewesen. Das ist dieser Jesus, den wir verkündigen in der Gemeinde. Er hat begonnen, seine Gemeinde hier auf Erden zu etablieren. Zweites Argument, Israel hat die Propheten verfolgt, und genauso den Messias. Ihr verhaltet euch heute nicht anders als eure Väter. Ihr seid auch nicht besser. Und drittes Argument, Gott wohnt nicht in Tempeln, sondern der Heilige Geist wohnt in beschnittenen Herzen. Und das ist die Gemeinde Jesu. Als sie, der Hohe Rat und die da versammelt waren, das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie bekehrten sich. Wenn es einem Menschen durchs Herz geht, geht es in zwei Richtungen. Entweder du bekehrst dich, das ist Gnade bei Gott, oder du wirst verbittert und Hass erfüllt. Ich habe einen Bericht gelesen, wie Stalin gestorben ist. Ich glaube, das stammt von seiner Tochter. Er hat auf dem Totenbett die Faust gegen Gott hochgereckt. Auf dem Totenbett, ja. So, ja. Interessant, er wusste doch, dass es ihn gibt, ne? Gegen einen Gott, den es nicht gibt, brauche ich die Faust nicht hochrecken. Ja? Aber da sieht man diese, wie unsere Herzen in zwei Richtungen letztlich nur gehen können. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Jetzt hat Stephanus eine ganz persönliche Erscheinung, dass sich Jesus ihm offenbart. Er sieht ihn, ja, zur Rechten Gottes stehen. Jesus sitzt zur Rechten Gottes, sagt die Schrift. Aber hier steht er. Jesus ist aufgestanden von seinem Thron zur Ehre, zum Zeugnis für den Stephanus. Da bin ich fest überzeugt, dass das Jesus zur Ehre des Stephanus gemacht hat. Seines mutigen Zeugen, der als erster sein Leben lassen muss für den, der da steht, zur Rechten Gottes. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus, klar, sie waren ja noch im Tempelgelände vorher, und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Natürlich wird von Lukas jetzt der Saulus genannt, weil wir ja wissen, was dann mit dem Saulus passiert. Ja. Aber ich möchte euch auch da zeigen, dieser Saulus ist nicht einfach so bekehrt worden. Der hat das Evangelium vielfach gesehen und gehört. Und hier in ganz intensiver Weise durch den Stephanus. Es heißt auch später in einem Bericht, er verfolgte die Gemeinde und drang in die Häuser ein. Der hat mit Sicherheit viele Hausversammlungen, viele Hauskreise aufgestört, hat die Menschen versucht, da zu verhaften. Ja. Und er hat das Evangelium mit Sicherheit immer wieder gehört. Brocken davon, aber auch sicher, der wusste genau um diesen Jesus. Und hier hat er das Zeugnis so ausführlich mitbekommen und auch, wie dieser Mann gestorben ist, wie dieser Mann gestorben ist. Ja. Also mit anderen Worten, Glauben kommt aus der Verkündigung. Und ich möchte es immer, auch wenn ich damit vielleicht provoziere, sagen: Wir müssen nicht mehr beten um Bekehrungen, wir müssen mehr evangelistisch unterwegs sein. Durch Gebet, ich fordere jetzt wirklich heraus, ist kein Mensch je bekehrt worden. Sondern durch die Verkündigung des Wortes kommen Menschen zum Glauben, das sagt Paulus ganz ausdrücklich im Römerbrief. Das Gebet brauchen wir sehr dringend, dass wir unsere Beziehung mit dem Herrn pflegen und dass wir für die Brüder und Schwestern beten. Das steht x-fach in der Schrift. Aber es steht kein einziges Mal in der Heiligen Schrift, dass wir für Ungläubige beten sollen. Ich habe eine Predigt schon mal darüber gehalten. Ich habe euch die Schriftstellen aufgezeigt. Das ist ein paar Jahre her. Es gibt keine einzige Stelle. Und wenn wir unsere Zeiten, die wir dafür beten, dass Menschen gläubig werden, diese selben Zeiten dafür nutzen würden, sie einzuladen und mit ihnen einen Kaffee zu trinken, wäre effektiver. Denkt darüber nach. Der Paulus ist nicht bekehrt worden, sozusagen, zack, aus dem Himmel heraus, und dann hat er sich bekehrt. Der hat das Evangelium gesehen und gehört vorher. Und dann hat Jesus sich ihm geoffenbart. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Mir ist da das Vorbild von unserem Herrn Jesus gleich eingefallen, der am Kreuz auch gesagt hat: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Das hat der Stephanus irgendwie von seinem Herrn mitbekommen. Übrigens, das ist für uns doch auch eine tolle Ermutigung. Wir werden nicht ins Grab gehen. Mein Leichnam, der kann ins Grab gehen. Ja, aber mein Geist, ich, meine Person, ich werde sofort zum Herrn gehen. Alle Gläubigen werden sofort zum Herrn gehen. Ja. Halleluja. Halleluja. Und der Leib, der kommt auch wieder. Vielleicht nicht der gleiche alte, ja, Gott sei Dank. Bei der Auferstehung der Toten, wenn Jesus wiederkommt, werden wir auch einen neuen Leib wieder bekommen, liebe Geschwister. Aber wir werden nicht ins Grab gehen. Wir werden zum Herrn gehen. Stephanus fiel auf die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also, da bleibt mir die Luft weg. Ehrlich, ich weiß nicht. Da musst du so erfüllt sein vom Heiligen Geist, wenn du zu Tode gemartert wirst und dann noch den Herrn darum bittest, dass er ihnen das nicht anrechnen soll. Ich würde für mich da nicht ein Haar ins Feuer legen trauen. Ob ich das sagen würde, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ja. Also diese Größe, die so göttlich, die ist so, das überragt mein Empfinden. Ja. Aber dem Herrn ist nichts unmöglich. Ja. Welch ein Zeuge für Jesus. Gewaltsam vor den Hohen Rat gezerrt. Stephanus erlebt den Hass und die Verstockung gegen Jesus und die richtet sich dann auch immer wieder gegen die Zeugen dieses Herrn Jesus. Ich denke, was wir lernen können, dass wir offensichtlichen Feinden Gottes und Feinden von Jesus, seien sie nun religiös, seien sie atheistisch, letztlich zielt es aufs Gleiche hinaus. Ja. Sie lehnen Jesus ab und auch seine Zeugen. Denen muss manchmal auch in aller Deutlichkeit ihre Halsstarrigkeit aufgezeigt werden. So hat es Stephanus gemacht. Wir brauchen dazu natürlich Führung von Gott. Aber manchmal sind deutliche Worte nötig. Die Reformation hätte es nie gegeben, meine Lieben, wenn Martin Luther denen, die ihn an den Kragen wollten, nur so säusliche, sanfte Wörtchen gebracht hätte, wie Erasmus von Rotterdam das gemacht hat. Erasmus von Rotterdam hat sich der Reformation nie angeschlossen. Der war für Reformchen. Ja? Ja? Manchmal musst du deutlich reden. Jesus hat das genau diesen Menschen gegenüber aufgetan. Der hat einer Ehebrecherin, mit der anders geredet, hat die beschützt. Aber denen, die gegen ihn gestanden sind und letztlich gegen Gott gestanden sind, im Namen Gottes auch noch, ja, denen hat er gesagt, ihr Schlangenbrut. Ja. Also muss man sich mal überlegen. Ja. Wenn wir gefragt sind, Zeugnis zu geben, dann möchte ich euch dazu einladen, wir werden nicht die Predigt vom Stephanus wiederholen, weil damit können in unserem Breiten die Menschen nichts anfangen. Das war für uns Gläubige vor allem jetzt, ja, damit wir die Schrift verstehen. Aber ich glaube, was wir den Menschen verkündigen können, jetzt nicht, wenn sie uns feindselig gegenüber sind, da muss man manchmal vielleicht überlegen, ob man überhaupt was sagt. Aber dein persönliches Zeugnis. Du kannst erzählen, was du mit Gott erlebt hast. Das ist das Allerbeste. Das kennst du, das weißt du. Du weißt, dass du weißt, dass Gott in dein Leben gekommen ist. Egal, wie du das erlebt hast. Das kannst du einfach sagen. Du kannst sagen, ich habe Gott erlebt. Und wenn dann jemand mehr wissen will, dann wird er das schon signalisieren. Menschen, die wirklich mehr wissen wollen. Ja? Und denen kann man in aller Güte und Liebe mit sanften Worten etwas sagen. Ja? Und vielleicht eine oder maximal zwei Bibelstellen, die du so für dich auf, weißt, für jemand hast, der Jesus sucht. Für mich ist eine Stelle neben meinem persönlichen Lebenszeugnis, für mich ist eine Stelle, wo ich gerne das Evangelium dann anhänge, erkläre, aus Johannes Evangelium Kapitel 1, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an den Namen Jesu glauben. Das ist eine, die ist in meinem Herzen drin. Ja, das, vielleicht nimmst du diese, aber vielleicht hast du noch eine andere. Johannes 3,16 oder ja. Es reicht eine oder vielleicht zwei, die du jemandem weitergeben kannst, um zu sagen, hey, du musst Jesus aufnehmen. Das ist deine Entscheidung. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Daran hänge ich und er kann das mit wenigen Worten erklären. Lasst uns dem Herrn danken. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass uns auch dieses Zeugnis des ersten Märtyrers aufgeschrieben ist, des Stephanus. Danke, dass du ihn geehrt hast, Herr, dass du im Himmel aufgestanden bist von deinem Thron. Und ich bin überzeugt, du stehst immer auf, wenn Menschen für dich leiden und für dich sterben, Herr. Halleluja. Amen.